Zeit ist's für Geschichte. Zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Derzeit finden viele Ereignisse statt, die bestimmt eines Tages Einlass in die Geschichtsbücher fordern. Und so wird auch die Wikipedia-Seite zur Monroe-Doktrin verstärkt angeklickt, wo wir erfahren, dass James Monroe, 5. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, auch er einer der Gründerväter, sich 1823 in seiner Rede zur Lage der Nation für das Prinzip der Nichteinmischung stark machte. Wohlgemerkt, dass der Nichteinmischung in europäische Konflikte und das Ende der Kolonialisierungsbestrebungen auf dem amerikanischen Doppelkontinent forderte. Dass sich die Monroe-Doktrin schon im 19. Jahrhundert eher in Richtung einer Vorherrschaft der USA gegenüber Lateinamerika entwickelte, gut, Geschichte ist immer kompliziert, das wird auch 2026 zu beachten sein, wenn der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA gefeiert wird und historische Ereignisse zur Legitimation der jeweiligen eigenen Ansichten in der Gegenwart in Anspruch genommen werden. Da sind Stadtjubiläen wesentlich harmloser. Ersterwähnungen und Stadtrechtsverleihungen sind immer Anlass, dass eine Kommune sich selbst vergewissert, weshalb auch die Bürgerinnen und Bürger niederschwellig mitgenommen werden sollen, alle 25 Jahre auf jeden Fall. Oder wie im Fall von Lüppen im Spreewald gleich 2 Jahre hintereinander. Denn nach 875 Jahren Ersterwähnung 2025 folgt nun der 350. Todestag eines der berühmtesten Söhne der Stadt, des protestantischen Liederdichters Paul Gerhardt. Mit Sonderausstellung im Museum Schloss Lübben ab März, mit Konzerten und Andachten. Und mit seinem berühmtesten Lied als Richtschnur, Geh aus mein Herz und suche Freud, was ja eigentlich ein Sommerlied ist.
Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärtenzieher und sieh, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.
Otto Sander und ein sorbischer Chor. Wir sind ja im Spreewald, im niedersorbischen Sprachgebiet. Nicht allzu weit davon entfernt feiert eine andere Stadt ihr Jubiläum 2026. Luckau wird 750, am 19. Januar übrigens. Ein slawischer Burgwall, überbaut später durch eine mittelalterliche Burg. Vielleicht der Grund, warum vor 25 Jahren, beim letzten Jubiläum, die Luckauer Narren und der Karnevalsprinz Winfried von Kossack die spätmittelalterlichen Ritter präsentierten.
Die im Mittelalter einstige Hauptstadt der Lausitz kann sehr wohl auf einige ritterliche Traditionen verweisen.
Naja, das kann man wohl sagen. Ich meine, wenn man also in alten Dokumenten nachschlägt, da sind die ehemaligen Volksgüter ja alles Rittergüter gewesen, obwohl es nie Ritter hier in der Gegend gab.
Und so waren es denn doch nur die Sauf- und Rauflustigen Gesellen, die heutige Narrentradition begründen. Gepichelt wird auch heute noch ganz gern, doch gerauft nur noch des Bürgermeisters Haare, wenn das Stadtsäckel mal wieder leer und mancher Knappe meint.
Ich denke, er wäre wahrscheinlich doch einer der Mannen, die dann mitzögen, irgendwo wieder eine Kasse mal aufzureißen, damit es vorwärts geht.
So berichtete Antenne Brandenburg jedenfalls vor 25 Jahren. Mal sehen, was in diesem Jahr ansteht. Festwochenende in Luckau ist jedenfalls im Juni. Stadtjubiläen sollen nach innen wirken, die Bürgerschaft in Zeiten gesellschaftlichen Auseinanderdriftens zusammenführen, aber schon auch nach außen als Touristenmagnet tätig sein. Wer kennt zum Beispiel aus dem Kopf, wo die Gemeinde Scheinfeld liegt? Auf halber Strecke zwischen Würzburg und Erlangen, sie feiert 1250 Jahre. Und wer immer schon mal wissen wollte, was außer der seit rund 100 Jahren üblichen Zugteilung noch in Hamm-Westfalen passierte, der hat bei der 800-Jahr-Feier Gelegenheit. Eine Planstadtgründung war das an Aschermittwoch 1226 durch Graf Adolf von der Mark, allerdings nicht der Mark Brandenburg. Erinnern wir also an 2 jüngere Ereignisse. Vor 35 Jahren, am 11. Januar 1991, fand die konstituierende Sitzung des ersten Gesamtberliner Abgeordnetenhauses nach der Vereinigung statt. In unserer Berichterstattung klang das damals so.
Viele wichtige Ereignisse in dieser Stadt waren mit der Nikolaikirche verbunden. Am 2. November 1539 verkündete hier Propst Buchholzer offiziell die Reformation in Berlin. Der bedeutende Kirchenmusiker Paul Gerhardt wirkte von 1657 bis 1666 in dieser Gemeinde an der Spree. Nennen möchte ich noch den 29. Juni 1990. An diesem Tage wurde Bundespräsident Richard von Weizsäcker hier in dieser Kirche zum ersten Ehrenbürger Gesamt-Berlins nach Öffnung der Mauer ernannt. Er nutzte die Gelegenheit, sich für Berlin als künftige Hauptstadt Deutschlands einzusetzen. Die Nikolaikirche wird erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 1264 erwähnt. In dieser Zeit fiel auch der Umbau zur frühgotischen Hallenkirche. Aus jener Zeit stammen noch die beiden Untergeschosse der Turmfront. 1452 fügte der Architekt Scheusel die Liebfrauenkapelle an. Erst 1640 war die dreischiffige Kirche fertiggestellt. Nach verschiedenen Umbauten, auch durch Karl Friedrich Schinkel, fand der letzte Gottesdienst 1938 in der Nikolaikirche statt. Dem Zweiten Weltkrieg fiel das Bauwerk zum Opfer und 1987, anlässlich der 750-Jahr-Feier in beiden Hälften der Stadt, war es am vormaligen Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, die wiederaufgebaute Kirche dem Magistrat als Außenstelle des Märkischen Museums zu übergeben.
Wer da um Platz bat, war der Alterspräsident Klaus Franke, CDU, früher Bausenator von West-Berlin. In seiner Rede betonte er:
Der Ort, an dem wir uns für diese erste Sitzung treffen, nämlich diese alte, ehrwürdige und historisch so bedeutsame Kirche St. Nikolai, ist mit Bedacht für die konstituierende Sitzung gewählt worden. Denn diese Kirche dokumentiert in ihrer bewegten Geschichte den Geist und die Offenheit, die für diese Region, in der wir politisch tätig sind, prägend ist. Sie hat die guten und die schweren Zeiten Berlins erlebt und erlitten, und sie ist unabhängig von ihrer ursprünglichen religiösen Bestimmung ein Ort guter und lebendiger Traditionen.
Das gilt auch heute, gehört sie doch als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum zur Stiftung Stadtmuseum. Die Nikolaikirche. Derzeit dort zu sehen, heute noch, morgen schon, filmische Perspektiven auf Berlin um 1990. Das Brechthaus in der Berliner Chausseestraße erinnert an ein Ereignis vor genau 30 Jahren, die Trauerfeier und Beisetzung des Dichters Heiner Müller am 16. Januar 1996. Müller war am 30. Dezember des Vorjahres verstorben. Sein Kollege Stefan Hermlin:
Vor einiger Zeit sagte Heiner Müller, er habe eines Tages begriffen, dass er leise zu sprechen habe, um seine Gesprächspartner zu zwingen, ihm zuzuhören. Nun ist er verstummt, vielleicht zur Zufriedenheit mancher Leute, die ihrerseits laut geredet hatten, solange sich ihnen die Gelegenheit dafür bot. Die Tragik unserer Epoche wollte es, dass Heiner Müllers leises Wort erst wirklich hörbar wurde, als es mit der versuchten Verwirklichung der Idee, von der er ausgegangen war, immer schneller zu einem Ende kam.
Da waren also die Spitzen der deutschen Intellektuellen versammelt, unter ihnen der Filmemacher Alexander Kluge und der Theatermacher Robert Wilson. Vorausgegangen waren tagelang Marathonlesungen mit Texten von Heiner Müller. Gespenster am toten Mann, Rückblick auf Heiner Müllers Beerdigung 30 Jahre später, heißt die bereits ausverkaufte Veranstaltung im Literaturforum im Brechthaus, 16. Januar, 19 Uhr. Es gibt allerdings eine Live-Übertragung in den Brechtkeller. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.